Unser eigentliches innewohnendes Wesen ist die Buddha-Natur. Der amerikanische Dzogchen Lama Surya Das sagt, wir alle sind bereits Buddhas, aber wir sind am Schlafen. Wir müssen erst zu dieser Tatsache erwachen. Schlafende Buddhas erwacht. Was hindert uns daran, unsere wahre Natur, die wir sind, zu erkennen, dazu zu erwachen? Woran liegt es, dass wir kaum zu glauben wagen, dass wir schon Buddhas sind? Auf der tiefsten Ebene ist es das Nichtverstehen, die Unwissenheit, die uns in Täuschung und Umnachtung behält. Als Manifestation davon auf einer deutlich spür- und wahrnehmbaren Ebene sind es die sogenannten fünf Hemmnisse oder fünf Hindernisse in unserem Herz und Geist, die uns ständig auf vielfältigste Weise in die Quere kommen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wer auch nur ein bisschen meditiert hat, dem sind sie alle wohlbekannt. Sind sinnliches Verlangen, Kamaraga, Aversion oder ganz korrekt übersetzt Übelwollen, der Hass, die Apada, Stumpfheit und Mattheit oder Müdigkeit, Tinamida, Ruhelosigkeit und Sorge, Besorgtheit, Udacha, Kukucha und skeptische Zweifel, Uchigicha. Sehr häufige Gäste in Meditationskursen und natürlich auch im Alltag, aber hier sind sie wie so vieles sichtbarer, spürbarer. Sie sind die den Geist und das Herz hemmenden und den klaren Blick trübenden Eigenschaften par excellence. Wenn auch nur eine davon im Geist vorhanden ist, kann man weder Stetigkeit und tiefe Konzentration erreichen, noch die Wahrheit oder Wirklichkeit klar erkennen. Und noch viel weniger ist dies möglich, wenn diese Hemmnisse im auch beliebten Multipack aufsteigen. Also ruhelos, schläfrig, verärgert und voller Zweifel gleichzeitig. Ja. Wenn wir uns fragen, was es in aller Welt war, das uns wieder mal dazu gebracht hat, an so einen Retreat zu kommen und es uns wirklich unverständlich bleibt. Das sind die fünf. Buddha gab eine Illustration, die ein gutes Gefühl dafür vermitteln kann, wie die verschiedenen Hemmnisse wirken. Er vergleicht den Geist mit Wasser in verschiedenen Zuständen. Sinnliches Verlangen ist wie Wasser, dem viele bunte Farben beigemischt sind. Sehr attraktiv. Aversion, Böswilligkeit ist wie kochendes Wasser. Stumpfheit, Mattheit, Müdigkeit ist wie stagniertes, moosbedecktes Wasser. Ruhelosigkeit und Sorge ist wie vom Winde gepeitschtes, unruhiges Wasser. Und skeptische Zweifel wird verglichen mit trübem, undurchsichtigem Wasser. Wenn wir auf solchem Wasser eine Spiegelung betrachten möchten, oder sogar durchs Wasser hindurch auf den Grund blicken möchten, wird uns das nur sehr schlecht oder überhaupt nicht gelingen. Genauso können Geist und Herz von den Hemmnissen getrübt keine Klarheit, keine Erkenntnis und Heiterkeit erfahren. Andererseits ist es aber auch faszinierend und auch wirklich inspirierend, sich klar zu machen, dass das Wasser an sich nie von den bunten Farben, vom Kochen, vom Moos oder der Trübheit berührt wurde und in seiner eigentlichen Natur immer klares Wasser bleibt. Sobald beim Wasser sich die Farben und der Schlamm setzen, es sich abkühlt und der Wind und die Wellen sich legen, ist es so rein und klar wie je und je. Genauso ist es mit unserem Geist. Der Archetyp der Auseinandersetzung des menschlichen Geistes mit diesen oft bedrohlichen Kräften ist der Kampf gegen Mara, den der zukünftige Buddha in Bodhgaya, sagt man, unter dem Bodhi-Baum, der Baum der Erleuchtung, vor seinem endgültigen Erwachen austrug. Joseph Campbell in seinem Buch Helden mit 1000 Gesichten beschreibt diese Auseinandersetzung in poetisch-mythischen Bildern, welche die gewaltigen Kräfte, die hier im Spiel sind, schildern. Mit standhafter Entschlossenheit setzte sich der Bodhisattva unter den Bodhi-Baum auf den Platz der Unerschütterlichkeit. Und alsbald näherte sich Mara, der Gott des Verlangens und des Todes. Der gefährliche Gott erschien, auf einem Elefanten reitend, mit Waffen in seinen 1000 Händen. Er war umgeben von seiner Armee, welche sich 40 Meilen vor ihm, 40 Meilen zu seiner Rechten, 40 Meilen zu seiner Linken erstreckte und hinter ihm so weit als bis zum Ende der Welt und 30 Meilen hoch. Die Schutzgötter des Universums flohen, aber der zukünftige Buddha blieb unerschütterlich unter dem Baum. Und Mara, der mächtige Gott, griff an und versuchte, seine Konzentration zu brechen. Wirbelstürme, Felsblöcke, Donner und Flammen, rauchende Geschosse mit schneidender Schärfe, glühende Kohle, heiße Asche, kochender Schlamm, brennender Sand und vierfache Finsternis schleuderte der Gegner dem Erhabenen entgegen. Aber all die Geschosse verwandelten sich in himmlische Blumen und Salben durch die Kraft von Gautamas 10 Vollendungen. Daraufhin sandte Mara seine Kinder, Verlangen, Schmachten und Lust, umringt von wollüstigen, üppigen Begleiterinnen. Aber der Geist des großen Wesens blieb unzerstreut. Der Gott Mara zweifelte schließlich des Bodhisattvas Recht an, auf dem Platz der Unerschütterlichkeit zu sitzen, warf wütend seinen rasiermesserscharfen Diskus und befahl der rasenden Schar seiner Armee, Klippen und Felsen zu schleudern. Aber der zukünftige Buddha bewegte nur seine Hand, um den Boden zu berühren mit seinen Fingerspitzen, um so die Göttin Erde aufzurufen, als Zeugin für sein Recht auf diesen Platz zu sitzen. Sie tat dies mit 100, mit 1000, mit 100.000-fachem Tosen, sodass des Gegners Elefant in Gehorsam vor dem zukünftigen Buddha in die Knie fiel. Die Armee war also gleich zerstreut und die Götter aller Welten streuten Blumen und Girlanden. Unsere Auseinandersetzung mit Mara, den Hemmnissen und Versuchungen des Geistes und Herzens, ist meist, zum Glück, nicht gar so dramatisch, oft aber nicht weniger schwierig. Wenn man bedenkt, dass wir ja auch noch nicht so verwirklichte Bodhisattvas sind, wie Gautama, Prinz Siddhartha, das unter dem Bodhibaum damals war. Ich möchte nun jeden dieser hindernden Zustände des Geistes und des Herzens einzeln betrachten. Verlangen. Langen ist das ruhelose Gefühl, etwas nötig zu haben, zu brauchen, was wir nicht haben. Wir blicken nach außerhalb unseres Selbst, um Befriedigung zu finden. Und Befriedigung, das heißt einen Zustand, in dem diese Unruhe des Gefühls des Verlangens wieder befriedigt ist, wieder gestillt ist, also aufgehört hat. Und wir zufrieden sind mit dem, was ist. Diesen Zustand erhoffen wir uns von der rechten Person, vom Besitz, von der neuen Anschaffung, vom Essen, vom Sex, vom TV-Programm, von einem Film, einem Musikstück, einer bestimmten Betätigung, einer Aufgabe oder einer Rolle. Kurz, von einer der sechs, der nur sechs möglichen Erfahrungen von Hören, Sehen, Geruch, Geschmack, Berührung, Fühlen oder Denken oder einem Multipack davon. Verlangen bedeutet ein Gefühl der Innenarmut. Was wir sind, was wir jetzt haben, ist nicht genug, reicht nicht hin. Was wir so sehnlich möchten, ist das Gefühl, genug zu haben, erfüllt zu sein. Leider ist aber keiner dieser Menschen, dieser Dinge, dieser Erfahrungen fähig, uns solchermaßen zu erfüllen. Denn sie sind alle dem Wandel unterworfen, sind vergänglich und letztlich außerhalb unserer Kontrolle. Sie können das tun für einen Moment, aber was wirklich geschieht, ist dann, dass wir dadurch wieder den Zustand erreichen, wo wir für den Moment okay sind mit dem, was ist. In dem Sinn erlöst sind vom Verlangen für den Moment. Aber solange wir außen suchen, bleibt die Suche endlos. Und in dem Sinn bleiben wir unerfüllt. George Bernard Shaw sagte auch, es gibt zwei große Enttäuschungen im Leben. Nicht zu erhalten, was man sich wünscht, ist die eine, und zu erhalten, was man sich wünscht, ist die andere. Ein bisschen zynisch. Wie immer dem auch sei, auf jeden Fall ist das Gefühl des Verlangens höchst unangenehm. Und zwar sprechen wir nicht von Objekt, vom angenehmen Objekt, von der angenehmen Erfahrung, der angenehmen Sache, nach der wir verlangen. Die ist angenehm. Aber das Verlangen danach, das Verlangen nach irgendetwas, das wir nicht haben, ist höchst unangenehm. Und man sagt ja auch, er brennt vor Verlangen und sie verzehrt sich vor Sehnsucht. Das klingt jedenfalls sehr ungemütlich. Bevor ich darauf eingehe, wie wir mit den Hemmnissen umgehen können, werde ich noch die anderen vier vorstellen. Das zweite ist Aversion. Und hier handelt es sich ganz einfach um die umgekehrte innere Bewegung. Es ist der Geist, der versucht, die unerwünschte Person, die ungewollte Situation, die unangenehme Sache, die leidigen Geräusche oder Worte, das unangenehme Gefühl, kurz das Unerwünschte, sehen, hören, riechen, schmecken, berührt werden, fühlen oder denken, loszuwerden, zu verändern, zu verdrängen oder zu zerstören oder zu vernichten, wenn nötig, irgendwie aus der Welt zu schaffen, zumindest aus unserer Welt zu schaffen. Wir tun dies durch Hass, Böswilligkeit, Ärger, Wut, Langeweile und auch Werten und Verurteilen. Auch dies ist ein hoffnungsloses Unterfangen, weil die Dinge des Daseins ihren eigenen Gesetzen folgen und sehr oft größtenteils außerhalb unserer Kontrolle liegen, jedenfalls langfristig. Handeln aus Aversion und Hass hat auch bei den anderen, den betroffenen Personen, meist den gegenteiligen Effekt von dem, was wir uns wünschen. Es kommt nicht an, so wie wir das möchten, wenn es aus Wut oder Hass oder aus Ärger kommt. Dazu ist dieser Zustand des Geistes und des Herzens auch einfach mühsam. Hass, Ärger, Aversion, Widerstand. Schmerzhaft, ist unerträglich. Und man sagt ja auch, er kocht vor Wut. Er hat sich blau und grün geärgert. Ich bin fast gestorben vor Langeweile. Alles auch nicht sehr inspirierende Bilder. Das Verlangen, Aversion Nummer 3 ist Stumpfheit und Mattheit oder Müdigkeit. Wohlbekannt auch in Retreats, wo man sich übt, wach zu sein. Ja. Das wohlbekannte Gefühl der Schläfrigkeit. Wir möchten abschalten, umfallen oder hinsinken, uns hinlegen, einschlafen. Wir fühlen uns ohne Energie, ohne Enthusiasmus, schwerfällig, müde, erschöpft. Oder faul, bequem, uninspiriert. Und es ist offensichtlich, dass wir in diesem Zustand weder Konzentration noch Stetigkeit entwickeln, noch Erkenntnis erfahren können. Es sei denn, Erkenntnis über die Schläfrigkeit, was dann vielleicht in dem Moment doch manchmal möglich ist. Verlangen, Aversion, Stumpfheit und Mattheit. Nummer 4 ist Ruhelosigkeit und Sorge. Es ist die Unruhe in Geist und Herz, ein ständiges sich Sorgen, sich aufregen, beängstigen, grübeln, bereuen. Wie ein Affe von Baum zu Baum springt, hüpft der Geist von Objekt zu Objekt, von Gedanke zu Gedanke. Die Gefühle sind wirr, Klarheit und Stetigkeit sind fehl. Wir während dem Sitzen bereits 5-mal zur Uhr geschielt haben, die wir vorsorglicherweise vor uns hinlegen, uns geängstigt haben, dass der Vorsitzende oder die Vorsitzende sei vielleicht eingenickt, habe vergessen zu läuten, hat das Spiel irgendeinen Trick mit uns. Es ist ein Zustand, von dem wir glauben, dass er praktisch nicht aushaltbar sei. Sicher ist er schon mal gar nicht sehr heilsam oder hilfreich. Verlangen, Aversion, Stumpfheit, Mattheit, Ruhelosigkeit und Sorge. Und Nummer 5, skeptische Zweifel. Zweifel kann ganz harmlos wirken. Und dabei kann er uns im Nu außer Gefecht setzen und unsere Praxis lahmlegen. Zweifel wird definiert als ein Geistesfaktor, der aus sich heraus zwischen zwei Möglichkeiten hin und her schwankt. Und manchmal sind es 3 sogar, 4. Wir sind verdutzt, verwirrt, entscheidungsunfähig, hin und her gerissen von Skepsis, Zweifel und Unentschlossenheit. Wir zweifeln an uns selber, an unsere Fähigkeit zu tun und zu vollenden, was wir uns zu tun vorgenommen haben. Ein Beispiel im Retreat, alles ist ganz still, alle sitzen, schauen rum, alle anderen tun das sicher schon seit Jahren, ich bin noch ganz neu, das ist viel zu schwierig für mich. Ich mache es erst 4 Jahre und ich kriege das nicht hin. Wir zweifeln an der Lehre, an der Praxis oder an der Meditation, dieses sture, unnatürliche Dasitzen. Kann überhaupt nicht gut sein. Ich wäre doch wirklich gescheitert an den Workshop Sufi-Tanz gegangen oder den Tantra-Kurs auf Teneriffa. Wir zweifeln an den Vorsitzenden. Keine spirituellen Kostüme, keine exotischen Titel. Ist gar nicht so eindrücklich. Der eine kann nicht mal im richtigem Lotus da setzen. Ich habe einen Stuhl, wenigstens die eine kann. Skeptische Zweifel. Wenn unerkannt hat die Macht, uns am Fortschritt zu hindern, hat sogar die Macht, uns unsere Praxis, unsere Zelte hier abbrechen zu lassen. Und nicht zum ersten Mal wäre es, wenn jemand packen würde, weg sich schleichen würde und in Mühldorf oder irgendwo feststellen würde, Zweifel. Ich hatte einen Fall, wo jemand gepackt hat und sich während dem Sitzen weggeschlichen hat und von dort sind es fast 2 Stunden bis zum Bahnhof. Bergab. Und beim Bahnhof hat er es realisiert und hat Kehrt gemacht und dann bergan. Und bei einer anderen Sitzmeditation wieder rein, auspacken. Zweifel war Maras letzte Versuchung, als er des künftigen Buddhas Recht, dort unter dem Baum zu sitzen, in Zweifel zog. Wir sehen also nicht nur verhindern diese Hemmnisse Konzentration und Erkenntnis und täuschen und quälen und lähmen den Geist, sondern sie sind auch höchst unangenehm. Dazu kommt, dass es sich vorwiegend um karmisch unheilsame Zustände handelt und somit negative Tendenzen in uns verstärken und leidvolle Erfahrungen in der Zukunft immer wieder fortprogrammieren, verursachen. Diese Hemmnisse sind aber nicht schlecht. Nichts zu tun mit etwas, das nicht gut, sondern schlecht ist. Nicht böse oder Sünde, sondern ganz einfach unvorteilhaft für uns. Unvorteilhaft für unsere Mitwelt. Das ist auch wichtig zu verstehen. In dem Sinne ist es nicht eine Frage der Moralität oder des Moralisierens, sondern eine Frage des Schauens und Selbstprüfens, wie sich das anfühlt und wie das wirkt. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder klar machen mit dem christlichen Hintergrund, den wir alle irgendwo noch mitschleppen. Die Frage lautet also, wie gehen wir besonders in der Meditation, in Retreats, mit diesen Hemmnissen um? Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Nicht, wie können wir sie gleich loswerden? Wie können wir sie sofort loswerden. Der erste Punkt und Voraussetzung für einen geschickten Umgang mit den Hinderungen, den Hemmnissen, ist Erkennen. Wir erkennen sie klar als das, was sie sind. Aha, okay, jetzt ist Zweifel da im Geist. Oh, jetzt entsteht Ärger. Jetzt ist Ärger stark. Und jetzt klingt er ab. Jetzt ist wieder kein Ärger da. Ist auch immer wichtig, mit all diesen Zuständen, angenehmen, schwierigen, heilsamen, unangenehmen, nicht nur zu sehen, was sie sind und dass sie da sind, wie sie entstehen, sondern auch ganz klar dabei zu bleiben und zu sehen, und jetzt vergeht er, und jetzt ist er weg. Dass wir auch das wissen, auch das klar registrieren. So wie es im Mahasatipatthana Sutta, Buddhas größere Lehrrede von der Achtsamkeit, heißt: Wie nun weilt der Mönch oder die Meditierende bei den Geistesobjekten in Betrachtung der Geistesobjekte? Und Buddha sprach oft zu den Mönchen und ich werde seine Worte so belassen, also es ist er halt. Wie nun weilt der Mönch bei den Geistesobjekten? Da weiß hier der Mönch, wenn in ihm sinnliches Verlangen da ist. Sinnliches Verlangen ist in mir. Und er weiß, wenn in ihm kein sinnliches Verlangen da ist. Kein sinnliches Verlangen ist in mir. Er weiß, wenn Hass da ist. Er weiß, wenn kein Hass da ist. Wenn Stumpfheit und Mattheit da ist. Wenn Ruhelosigkeit und Sorge oder Zweifel da ist. So weilt er die Dinge in ihrem Entstehen betrachtend, die Dinge in ihrem Vergehen betrachtend. So ist seine Aufmerksamkeit, seine Achtsamkeit gegenwärtig, ebenso weit es der Erkenntnis dient. Und wichtig für uns hier ist nicht nur zu hören, was gesagt wird, sondern auch zu hören, was nicht gesagt wird. Hier, ich glaube, das lohnt sich sehr. Es heißt nämlich nicht, so bekämpft er sinnliches Verlangen. So ringt er verzweifelt gegen Schläfrigkeit. Das heißt es nicht. Mit starkem Willen verdrängt er Unruhe und Sorge. Unbarmherzig wertet und verurteilt er Hass in sich. Heißt es nicht? Ja? Es heißt vielmehr, er weiß, wenn Hass da ist. Er weiß, wenn kein Hass da ist. Das bedeutet nicht nur Wissen, sondern direkt mit dieser Art des Gewahrseins, die wir üben, in Kontakt zu sein damit. Aha, die Erfahrung von Hass. Aha, die Erfahrung von sinnlichem Verlangen. So weilt er die Dinge wie Hass, Verlangen, Zweifel in ihrem Entstehen betrachtend, die Dinge in ihrem Vergehen betrachtend. Das heißt auch nicht, er verliert sich in Hass oder er versucht, ihn zum Vergehen zu bringen. Das ist interessant, ja? Was wir hier üben, ist sicher nicht leicht, aber ist wahnsinnig einfach. Schaut, spürt, fühlt, nehmt wahr, was jetzt da ist. Okay. Dazu brauchen wir Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, gegenwärtig sein. Und das ist wirklich der Schlüssel, wie immer. Und zwar brauchen wir sanfte, nicht wertende, gelassene Achtsamkeit. Achtsamkeit, die der Erkenntnis dient, wie es heißt. Achtsamkeit, die spürt und sieht, was ist. Die spürt und sieht, was ist, ohne sich zu identifizieren, ohne zu haften, ohne zu verurteilen. Und falls wir doch haften, falls wir doch urteilen und verurteilen, das tun wir manchmal, ja, dann sieht das Gewahrsein eben das. Jetzt ist Haften da und jetzt nicht mehr. Jetzt ist Verurteilen da. Verurteilen. Und jetzt nicht mehr. Das heißt nicht, dass man es dann glauben muss, sondern sieht, spürt, weiß, wahrnimmt. Das ist alles. Das ist wirklich einfach. Natürlich wird uns das schwerfallen, wenn wir uns jedes Mal im Inhalt, im Drama dieser Emotionen und Hindernisse verlieren, dann ist es schwierig. Dann erleben wir sie als dicht, als solid, als dauernd, als etwas, das ich bin. Dieses Verhältnis ändert sich immer dann völlig, sobald wir wirklich gewahr sind, achtsam sind und in Kontakt sind mit dieser sich ständig wandelnden, sich ständig verändernden, vergänglichen Natur dieser hemmenden oder hindernden Gefühle und Zustände. Wenn wir da sind, wissen, was da ist und spüren, das verändert sich ja ständig sowieso, muss ich gar nichts tun dafür oder dagegen. Ich muss dabei sein und Kontakt sein, spüren, wie es ist, mit so viel Offenheit, dass ich das lasse und mit so viel Klarheit, dass ich mich nicht in der Geschichte verwickle. Also sehr hilfreich, im Körper dabei sein, dass wir etwas Fassbares haben und nicht im Drama, soweit uns das möglich ist. Wenn wir genau hinfühlen und schauen, erkennen wir all diese schwierigen, genauso wie die angenehmen, schönen und erwünschten Gefühle und Emotionen. Sie kommen und gehen ganz von selber, wie die Wolken am Himmel. Sie erscheinen, sind aber nicht fassbar, wie die Spiegelung des Mondes auf dem Wasser. Tilopa sang für Naropa, so wie die Wolken, die durch den Himmel schweben, keine Wurzeln und kein Zuhause haben. So ist es auch mit den Gefühlen und Gedanken, die durch unseren Geist ziehen. Sie entstehen entsprechend ihren Ursachen und Bedingungen. Sie ziehen vorbei und vergehen, wenn es an der Zeit ist. Wir bleiben achtsam, gewahr, gegenwärtig, unerschüttert und frei. Nichts, das wir dafür oder dagegen tun müssten. Easy come, easy go. Und wir sehen klar und deutlich, dass diese Hemmnisse, diese Zustände nicht uns gehören, nicht ich sind. Und wenn wir aus der Stille noch tiefer hineinfühlen, merken wir vielleicht gar, dass da eigentlich gar niemand da ist, der ihr Besitzer, ihre Besitzerin ist oder sein könnte. Es ist nicht hinter all dem noch Karsten oder Fred, dem die gehören oder der die von der Ferne beobachten könnte. Und darin sehen wir, dass die Freiheit immer schon da ist. Manchmal ist es aber nicht so einfach. Und wir sind nicht sehr achtsam. Wir identifizieren uns mit den Hindernissen. Wir verlieren uns damit. Wir verlieren uns in den Geschichten und den Dramen und den Erinnerungen und den Ängsten, über was der nächste Moment oder die Zukunft bringen könnte. Und wenn wir schon drin stecken, uns dann merken und erwachen und doch schon drin sind, gibt es einige Hilfsmittel, die uns helfen können, klarzukommen. Ich gehe sie wieder durch jetzt. Wenn sinnliches Verlangen uns überwältigt, mag es hilfreich sein, darüber nachzudenken, dass wir alt werden, dass unser Körper alt wird, zerfällt und stirbt. Ashley Brilliant bemerkte dazu: Im Innern jeder älteren Person ist eine jüngere Person, die sich darüber wundert, was da geschehen ist. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon nachvollziehen können. Ich kann. Santoka Taneda sagt es auf seine bezeichnende, poetisch trockene Art. Ein wunderschöner Frühling ist da, neben dem Friedhof. Es klärt Prioritäten und verschiebt Perspektiven. Ja? Nicht alles wahnsinnig wichtig, was jetzt geschieht, wenn die Perspektive endet. Gemessen am Lauf des Universums ist mein Drama, auch mein größtes, relativ unbedeutend. Was auch sehr hilfreich sein kann, ist darüber nachzudenken, dass das, was wir haben wollen, uns wünschen, auch vergänglich ist. Und letztlich auch, dass sogar die Befriedigung, die wir kriegen können, die möglich ist, wenn wir es erhalten, wenn wir es schaffen, wenn wir es hinkriegen, wenn wir uns genug bemüht haben darum, dass die auch nicht sehr lange hinhält. Big deal. Auch sehr hilfreich ist es, immer und immer wieder zu beachten und zu fühlen, wie es ist. Und das ist etwas, was ich euch wirklich empfehlen würde in der Meditation, wenn ihr euch erinnert, immer mal wieder. Zu schauen, hinzufühlen, wie es ist, wenn Verlangen da ist. Und das kann ja vorkommen in der Meditation, nicht? Dass wir da sitzen und Verlangen da ist. Schaut hin, wie sich das anfühlt. Und dann ein anderes Mal, wenn ihr euch erinnert, zu schauen, wie es sich anfühlt, wenn kein Verlangen da ist. Und dann vielleicht nächstes Mal wieder, wenn Verlangen da ist. Dass wir uns ganz klar darüber werden, wie sich das anfühlt, Verlangen. Nicht, wie sich die Sache anfühlen würde, die wir haben möchten, sondern wie sich Verlangen anfühlt, während wir das nicht haben. Wenn wir hier sitzen und sowieso warten müssen, bis es klingelt. Es wird sehr bald einmal klar, dass das, was wir uns so sehr wünschen, letztlich ganz einfach der Zustand ist, in dem Verlangen abwesend ist. Nämlich Verlangenslosigkeit, wenn es sowas gibt im Deutschen. Diese innere Zufriedenheit, diese Erleichterung, diese Erlösung, diese Friede, ist das, was wir wirklich möchten. Was wir wirklich suchen in all den Dingen, von denen wir glauben, sie haben zu müssen. Weil wir wissen, wenn wir sie haben, für zumindest einen Moment, ist alles wieder okay. Bis das nächste kommt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz relevant und kann sehr interessant sein. Es ist auch sehr direkt an der Wurzel von Samsara. An der Wurzel von dem, von diesem Vorgang, von diesem Prozess, von diesem Mechanismus, wie man sich leiden macht. Wenn wir das immer wieder sehen, kommt es vor, dass wir anstatt den ganzen Trip durchmachen zu müssen, bis wir haben, was wir möchten, können wir manchmal einfach loslassen. Und Verlangen schwindet dann entsprechend seiner vergänglichen Natur. Oft ganz von selber. Und wir sind erlöst. Oder wenn wir es wagen und merken, können wir die Aufmerksamkeit einfach wegdrehen von dem Objekt, von der Sache, dem Ding, der Person, die wir möchten, auf das Gefühl des Verlangens selber, was ein bisschen schwierig ist, weil es unangenehm ist. Und wenn wir dabei bleiben und nicht wieder an die Sache denken, schwindet das. Ganz von selber. Es ist nicht, dass wir es loswerden müssen. Sondern schwindet einfach, weil es nicht gefüttert wird. Und dann natürlich erinnern wir uns wieder an die Sache. Und von Neuem ist das Verlangen da. Und wieder heißt es, vielleicht können wir loslassen, zurückkommen. Es dauert nicht sehr lange meistens. Es ist wirklich etwas zum Ausprobieren. 20 Sekunden, eine Minute, wenn es hochkommt, und es ist wieder weg. Vielleicht ist längst etwas anderes da, was uns jetzt interessiert. Es ändert sich, es verwandelt sich von selber. Es braucht einfach Übung. Und zwar braucht es viel Übung. Weil, wie Oscar Wilde gestand, ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung. Wenn Aversion oder Hass uns überkommt, ist es sehr hilfreich und wichtig, sich wenigstens nicht auch noch zu verurteilen dafür. Und das tun wir so oft. Gerade in der Meditation ist das ja so sicht- und spürbar. Es ist schon schwierig, und es ist schon Ärger oder Aversion oder Widerstand da, und dann kommt noch die Stimme, die sagt, das ist ja blöd, das ist ja gar nicht. Und wie wenn nicht schon genug wäre, kommt noch diese Form von Aversion, nämlich die des sich selbst verurteilen, so der andere verurteilen. Metta, liebevolle Güte, am besten für sich selber, ist hier sehr hilfreich. Falls wir überhaupt Raum dafür finden. Manchmal ist es schon zu eng, dass es dann keinen Sinn hat, mit diesen Sätzen von Metta da als Gegenwaffe reinzukommen. Das macht die Sache dann noch mühsamer. Oder wenn wir einfach mit etwas Gewahrsein und einer nicht allzu verdammenden, sondern sanften Haltung dabei sein können, ist das auch schon sehr gut. Und einfach den Raum lassen können. Ärger, Aversion, Wut. Einfach halten. Sagen, okay, ist schmerzhaft. Wenn wir uns wagen, das zu fühlen, ist auch Mitgefühl da. Wenn wir uns aber verlieren in der Geschichte, die uns ärgerlich oder wütend machte, wird es wieder von vorne anfangen. Auch dort können wir diese Beziehung sehen zwischen der Geschichte, dem Drama, das wir ausdenken, und dem Gefühl, das wir füttern können oder das von selber wieder vergeht. Und auch hier zu sehen, sich zu erinnern, wenn es am dichtesten ist, auch alle Formen von Aversionen kommen und gehen ganz von selber. Es ist noch nie irgendeines dieser schwierigen Gefühle geblieben. Wir können auch über Karma reflektieren, wer das will. Wenn uns Schwieriges, Unangenehmes widerfährt, aber es muss dann echt sein, sonst hält es nicht hin. Wenn uns Schwieriges, Unangenehmes widerfährt, ist das nichts anderes als das Resultat unseres eigenen Tuns in der Vergangenheit eigentlich. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund zu Hass und Aversion gegen andere. Im Gegenteil, wir können sehr dankbar sein, dass sie uns Gelegenheit geben, unser schlechtes Karma aufzubrauchen. Eigentlich sind es große Bodhisattvas, die ihrerseits schlechtes Karma auf sich nehmen, um uns diese Gelegenheit zu geben. Aber man kann sich da gut was vormachen. Also ich würde vorschlagen, liebevolles oder sanftes oder einigermaßen nicht wertendes Gewahrsein. Und mit dem mal schauen, wie das überhaupt ist. Aversion, Wut, Widerstand, Hass in sich zu spüren und zu schauen, was damit geschieht, wenn man ihn nicht füttert und auch nicht loswerden braucht. Wenn Stumpfheit und Mattheit und Schläfrigkeit uns überkommt, ist es wichtig, zuerst mal Frieden zu schließen damit. Und nicht gleich etwas tun. Wir können mit den verbleibenden vielleicht 5% Achtsamkeit studieren und erforschen, was das eigentlich ist, dieser Zustand. Das ist ein eigenartiges Ding, schwer definierbar, eine Dunkelheit, die sich über die Augen senkt, oder irgendwie Wolken im Gehirn, oder Nebel, oder ein schwarzes Loch, wo alle Energie drin verschwindet. Dieser Ort, wo manchmal sind es Gedanken und manchmal können es nicht Gedanken sein, weil sie so keinen Sinn machen, also wie Traumfetzen aussehen. Zu schauen, wie fühlt sich Schläfrigkeit an. Sobald wir in unserem Verhältnis dazu einigermaßen okay sind und das möchten, können wir auch etwas dagegen tun in der Meditation. Manchmal hilft tief einatmen. Augen öffnen kann helfen. Augen öffnen und ins Licht blicken, wenn es Licht hat. Nicht zu sehr Augen öffnen und rumgucken, was sonst noch läuft. Manchmal hilft an den Ohren ziehen. Und manchmal hilft alles nichts. Okay? Ist auch gut zu wissen. Ist keine Garantie, dass es hilft. Was sehr gut helfen kann, ist aufstehen. Also wenn es schon spät ist oder noch zu früh oder irgendwann nach dem Essen, wenn ihr wirklich schläfrig seid und 15 Minuten, es dauert dann, und Augen öffnen und Hände auf den Kopf, auch sehr hilfreich, dass mehr Energie da ist. Wenn das alles nicht hilft, steht auf. Steht mit offenen Augen, bitte. Zehn Minuten, 15 Minuten Stehmeditation kann ich übrigens auch draußen empfehlen, manchmal anstatt gehen, stehen. Und wenn es nach 10, 15, 20 Minuten, man spürt es ja plötzlich, klärt sich das Ganze. Und dann ist man wieder wach, man weiß nicht warum. Manchmal erst, wenn die Glocke geht, manchmal auch schon vorher. Und dann kann man auch wieder sich hinsetzen mit Kontinuität und Achtsamkeit bei der Bewegung bleiben und weiter meditieren. Auch manchmal, wenn man in einer schläfrigen Phase ist, mag es hilfreich sein, bei der Gehmeditation eine Weile sehr schnell auf und ab zu gehen. Vielleicht eine längere Strecke zu nehmen und wirklich schnell zu gehen. Wenn alles nichts hilft und wir immer und immer wieder einschlafen, den ganzen Tag durch, manchmal brauchen wir auch etwas mehr Schlaf. Ich würde es nicht als die erste Variante annehmen, aber manchmal braucht es einfach. Vielleicht noch Quantitäten beim Essen beachten. Eigentlich brauchen wir weniger Essen, weil wir den ganzen Tag rumsitzen und nichts tun. Und noch ein bisschen auf und ab gehen. Und auch zu schauen, wenn das immer noch dem Essen ist, ein Stück weit ist normal, aber manchmal ist auch ein bisschen weniger Essen einfach hilfreich, um wacher zu sein, weniger frisch. Wenn Ruhelosigkeit und Sorge uns übermannt oder überfraut, tendieren wir oft dazu, rumzurutschen, ein bisschen auf dem Kissen so, sich zu verschieben. Ein Gefühl, dass man dieser unangenehmen Intensität ausweichen könnte. Meistens ist es hilfreicher, wirklich völlig still zu sitzen in dem Moment, aber innerlich loszulassen, innerlich aufzugeben, sozusagen innerlich sich zu ergeben. Und manchmal ist es hilfreich, wirklich zum Atem zu gehen. Und manchmal ist es zu eng für das und durch diesen Fokus wird die Ruhelosigkeit noch stärker. Und dann ist es vielleicht hilfreicher, Betonung auf Ausatmen, Betonung auf Loslassen und den ganzen Körper mit einschließen und vielleicht sogar Hören mit einschließen. Und wenn es nichts zu hören gibt, die Stille, einfach Raum mit einschließen, sodass der Raum des Gewahrseins weit ist und die ganze Unruhe mehr Raum kriegt. Wenn skeptische Zweifel uns übermannt, ist das Essentiellste, und das ist überall der Fall, aber hier noch besonders, dass wir den Zweifel als Zweifel erkennen. Sonst sind wir ihm ausgeliefert. Wir glauben, was es sagt, oder wenn das, was es sagt, irgendwie schwierig ist, glauben wir, dass wir die Argumente finden müssen, um das Gegenteil zu beweisen oder zu behaupten. Und es kann mühsam sein, es kann stundenlang dauern. Dabei muss klar sein, dass wir nicht unkritisch sein wollen. Wir sollen für uns selber entscheiden, zum Beispiel, ob diese Meditation, diese Praxis für uns hilfreich ist, ob sie passend ist für uns oder nicht, ob sie überhaupt etwas ist, das wir weitermachen möchten. Aber vielleicht wollen wir das am Schluss des Kurses tun, zum Beispiel nächste Woche. Ein ganz ungünstiger Moment dafür ist eine schwierige, unangenehme Meditationsperiode. Es ist einfach nicht ein guter Augenblick, um herauszufinden, ob das die richtige Methode ist. Wir brauchen einen Moment Abstand. Und dann ist es wichtig, dass wir auch das tun und uns klar darüber sind. Es ist ja auffallend mit diesem Zweifel, dass er immer dann kommt, wenn es unangenehm ist. Wenn alles toll läuft, mal und tiefster Friede herrscht, dann kommt kein Zweifel. Ich sollte vielleicht jetzt aufhören. Wenn wir den Zweifel erkennen, und sonst geht's nicht, dann müssen wir einfach, zumindest für den Moment, dem Zweifel nicht glauben. Es ist nicht, dass wir dann die Sache abstellen müssen, die Gedanken, oder Gegenargumente suchen, sondern einfach zu wissen, aha, Zweifel. Zweifel hat diese Charakteristik, das zu sagen und dann wieder das zu sagen und wieder das zu sagen. Und das Gefühl von Hin- und Hergerissenheit und Unentschlossenheit ist einfach die Natur des Zweifels. Und es genügt zu wissen, aha, so fühlt sich Zweifel an. Blockiert. Ja? Interessant. Und es ist auch okay, weil wir müssen ja nichts tun dagegen. Zweifel als Zweifel sehen und dabei bleiben, Zweifel wird sich verändern. Ist nie ein Zweifel für immer geblieben. Es kommt was anderes. Sich nichts abkaufen, auch nicht die Konsequenzen draus ziehen, würde ich vorschlagen. Eben mit dem Packen und bis nach Mühldorf und all das und dann wieder zurück. Oft braucht es nur einen kurzen Wechsel des inneren Klimas, 5 oder 10 Minuten innere Stille und Klarheit und schon wollen wir einen 3-Jahres-Retreat machen. Auch das brauchen wir nicht gleich zu kaufen. Zweifel, wenn unerkannt, kann verheerend wirken. Zweifel, wenn erkannt und durchschaut, ist völlig harmlos. All diese Hilfsmittel, die ich jetzt erwähnt habe, können sehr hilfreich sein, aber doch nur begrenzt. Jack Kornfield schreibt, das Anwenden von Gegenmitteln ist wie der Gebrauch von Pflaster. Sagt man Pflaster, wenn man eine Wunde hat? Ja. Während Gewahrsein und Sanftheit die Wunde öffnet und heilt. Das ideale Mittel gegen die Hemmnisse ist das Entwickeln der sogenannten Jhana-Faktoren oder Versenkungsgeistesfaktoren. Es sind jene Geistesfaktoren oder Qualitäten, die Konzentration des Geistes oder Stetigkeit oder ruhendes Verweilen des Geistes ausmachen. Ich habe in einem Vortrag über Konzentration und Versenkung darüber gesprochen, wenn es interessiert. Und mindestens 2 von diesen 5 Qualitäten oder Faktoren werden wir auch und haben wir schon in den Anleitungen immer wieder erwähnt. Im Moment bleibt noch so viel Zeit, dass ich sie einfach mal durchgehen und erklären kann. Es sind, und ich sage auch die Namen in Pali, der Sprache, die Buddha gesprochen hat, einfach weil es gibt zum Teil keine eindeutigen Namen in Englisch oder Deutsch. Die erste Qualität, der erste Jhana-Faktor ist Vitakka. Vitakka könnte man als vielleicht Bestreben oder Aspiration übersetzen oder auch auf das Objekt zugehen oder auch als Kontakt machen. Nummer 2, Vichara, könnte man übersetzen je nach Bereich als wertschätzen, als würdigen, aber auch als dranbleiben am Objekt oder als den Kontakt halten. Und wir haben diese Bilder schon gebraucht, zum Beispiel bei dem Gewahrsein des Atems. Kontakt aufnehmen mit der Erfahrung des Einatmens und dann Kontakt halten. Das sind genau die 2 Qualitäten, die es immer wieder braucht, ständig in der Meditation. Kontakt aufnehmen und dann Kontakt halten. Und wenn wir ihn verlieren, uns merken, wieder von neuem aufnehmen. Nummer 3, Piti, ist so etwas wie Interesse oder wenn es stärker ist, Freude oder wenn es sehr stark ist, Entzücken. Sukha, Nummer 4, könnte man übersetzen auf Glückseligkeit. Und Nummer 5, Ekagata, als Einsgerichtetheit. Vitakka und Vichara sind für uns hier ganz praktisch gesehen die wichtigsten. Sie definieren Art und Richtung unseres Bemühens hier. Vitakka ist die Bewegung des Geistes, die Bewegung der Achtsamkeit auf das Objekt zu. Sei das der Atem, die Körperempfindung, Hören oder eine bestimmte Emotion, was immer es ist. So das Kontakt aufnehmen. Ist wie ein Pfeil, der zur Zielscheibe hinfliegt. Oder wie eine Biene, die zur Blume hinfliegt. Vichara ist die Qualität des Geistes oder der Achtsamkeit, die beim Objekt, sei es der Atem, Körperempfindung, Geräusch, was immer, dranbleibt. Diese Erfahrung würdigt, den Kontakt damit hält, könnte sogar sagen, sich daran reibt, ist fast wie sich die Achtsamkeit wirklich daran schmiegt und dran bleibt. Ist wie die Biene, wenn sie bei der Blume angekommen ist, dann diese Blume auskostet, das sehen wir auch Bienen im Blumenmachen. Also das Hingehen und dann das Auskosten, das Dranbleiben, das Kontakt halten. Um dies wirklich zu tun, zu üben, braucht es echtes Interesse von unserer Seite und wirkliche Motivation, das immer wieder zu tun. Das ist die eine Seite der Sache. Andererseits ist es aber so, dass wenn wir das immer wieder tun, dieses Hingehen zum Objekt und dieses Dranbleiben beim Objekt, dann wird Interesse, dann wird Faszination, ja Entzücken, dieser dritte Faktor, auch von selber wachsen. Also wenn ihr möchtet, dass es nicht langweilig und mechanisch wird, sondern spannend und faszinierend, das ist der Schlüssel. Und darum sprechen wir so viel von Kontinuität. Wirklich dranbleiben. Das vertieft. Und das wechselt auch die innere Stimmung. Interesse wird zu Faszination, so etwas Bedeutungsloses, wie ein Schritt oder ein Atemzug einerseits sein kann, so absolut faszinierend kann die Selbsterfahrung sein, wenn wir total mit unserem ganzen Wesen dabei sind. Es kann eine sehr subtile, aber auch eine offensichtlich spürbare Glückseligkeit im Geist, aber auch im Körper entstehen. Das ist eben der vierte Faktor. Das ist dann, wenn diese Faszination sich vertieft, wird das zu einer schmelzenden, wohltuenden Glückseligkeit, wo es ein tiefes Zuhause sein. Und dadurch nimmt Einsgerichtetheit weiter zu, der fünfte Faktor, und die Meditation wird tiefer und tiefer. So funktionieren diese fünf Jhana-Faktoren oder Versenkungsfaktoren. Vielleicht zwei Dinge, ich glaube, die ersten zwei sind wichtig. Für die nächsten braucht es ab und zu hat jemand Glück wirklich begabt oder beschenkt mit Konzentrationsfähigkeit zu sein. Für die meisten von uns braucht es sehr viel Bemühen und recht viel Zeit, um in die dritten und vierten wirklich reinzukommen. Aber Interesse ist möglich. Das eine, und vielleicht für Spezialisten, die das interessiert, in den letzten Jahren wird auch viel von Versenkungsstufen, von sogenannten Jhanas gesprochen. Und was darunter verstanden wird, wird sehr verschieden interpretiert oder definiert. Es kommt auch vor, dass man glaubt, wenn man diese Qualitäten oder Faktoren erfährt und sie stark erfährt, dann seien das bereits die erste, zweite, dritte, vierte und fünfte Jhana oder Versenkungsstufen, weil sie können sich auch sehr tief anfühlen. In der eigentlichen Tradition sind das nur die Qualitäten, die entwickelt und vertieft und gestärkt werden müssen, um dann letztlich wirklich in Versenkungsstufen eintreten zu können, die noch bedeutend tiefer sind, die so definiert werden, dass ein Übertreten stattfindet, das dann völlig jenseits von sinnlicher Erfahrung ist. Also im Prinzip könnte jemand weggetragen werden, wenn er in einer solchen, sogar in der ersten Versenkungsstufe drin ist. Nicht einfach zu erreichen für die meisten von uns. Braucht enorm viel Übung und spezielle Situationen, also nicht Kurse mit so vielen Leuten, die 4 oder 7 Tage dauern. Oder 10 Tage. Nichtsdestotrotz ist es aber sehr wichtig, das zu verstehen und zu wissen, dass wir die zu einem hilfreichen Teil wirklich entwickeln können und dass die auch wirken durch Kontinuität. Wenn unsere Konzentration, Hingabe und unser Interesse sich in diesem Sinn vertiefen, und zwar auch nur ein bisschen schon, oder nur für Momente, für 5 Minuten, für eine halbe Stunde, hier und da, geschieht etwas sehr Interessantes. Die Hemmnisse beginnen zu schwinden. Und sie werden temporär, für die Dauer dieses Zustandes verdrängt, weggeschoben, außer Funktion gesetzt. Und wir sehen das Wesen der Dinge in dieser Zeit tiefer, deutlicher, klarer. Erkenntnis und Weisheit werden möglich. Das ist der Grund, warum wir an Retreats kommen.